Meine lieben Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 24.10.2022 und wir feiern Folge 78. Und heute ist nicht nur ein toller Geburtstag für die 78. Folge, sondern heute ist auch der Tag, an dem ihr heute um 17 Uhr Tickets für unsere Live-Tour 2023 kaufen
Shut
könnt.
Shut up, schon wieder eine Live-Tour.
It is happening. Party People. Heute ist der Tag. Wir haben Tour-Tickets für euch jetzt online um 17 Uhr. Je nachdem, wann ihr diese Folge hört, ist es natürlich mehr oder weniger relevant für euch. Am 24.10. 17 Uhr www.niklasunddavid.com. Das sind die prägnanten Informationen, die ihr zum Kauf eines Tickets benötigt.
Ja. Aber was ihr jetzt natürlich auch wissen wollt, weil ihr habt uns schon bei Instagram zugespammt mit der Frage, ja, wo kommt ihr denn hin? Für die Leute, die diesen Podcast sehr früh hören, die werden diesen Podcast natürlich vor 17 Uhr heute hören. Und ihr bekommt jetzt von uns hier die Städte. Unsere Dudes Live-Tour 2023 wird stattfinden in den Städten. 1.6.2023 in Berlin im Columbia-Theater. Am 2.6.2023 in Leipzig im Kupfersaal, am 3.6.2023 in Hamburg im Grünspan, am 6.6. in München im Schlachthof, am 7.6. in Stuttgart im Wissmann Club, am 8.6. in Frankfurt in der Jahrhunderthalle Club, im Jahrhunderthalle Club und das große Finale natürlich, ihr könnt es euch denken, am 9.6. in Köln im fucking E-Werk. Let's go. Es get it, man. Das wird so geil, Mann. Ich hab so Bock.
Wir packen eine Menge Spaß mit ein. Because in Germany, gute Laune, ja. Gutes Wetter. Im Juni soll es natürlich jetzt so nicht mehr regnen.
Was packen wir noch in unseren Koffer? Kokain, weil es sind ja 7 Tourstops.
Ein bisschen Kiffi-Kiffi. Ich hab Bock, Hecke zu atmen.
Deshalb, liebe Leute, heute 17 Uhr, kauft euch Tickets, wir freuen uns auf euch. Und somit starten wir jetzt in Folge 78 von Dudes.
Korrekt. Niklas, ich hab das Internet durchkreuzt. Es war gestern Abend. Ich bin noch auf einer kleinen Recherchefahrt gewesen und hab eigentlich was ganz anderes suchen wollen.
Was wolltest du ursprünglich suchen?
Was wollte ich ursprünglich suchen?
YouPorn.
Nein, tatsächlich, ich habe so ein bisschen geskriptet für eins unserer Reels und habe so ein paar Zeilen aufgeschrieben und habe einen absurden Vergleich für etwas sehr, sehr Teures gesucht und habe mir gedacht, was gibt's denn so für teure Dinge im Leben? Welche absurde Sache hast du dir im Leben schon mal geleistet, wo du sagst, das war zu teuer? Das muss jetzt nicht wirklich sehr, sehr teuer gewesen sein, sondern für den Gegenstand sehr teuer, dass du sagst, es war nichtig. Und es war dumm.
Ah, ja, so richtig dumme Sachen habe ich mir jetzt selten gekauft, die so teuer waren. Also wenn, dann wollte ich die schon gerne haben. Ich hätte nämlich jetzt als zweites gesagt, mein Fernseher, der war einfach nur sehr, sehr groß, der war teuer, aber den habe ich auch, ich liebe ihn und ich hätte jedes Mal wieder Geld für ihn ausgegeben. Deshalb kann ich ja fast mit einem guten Gewissen sagen, dass ich selten für so richtig saudämliche Dinge Geld ausgegeben habe. Das ist so richtig, dämlich. Ich mache viele dämliche Dinge, aber ich gebe selten sehr viel Geld für so dämliche Dinge aus.
Schade.
Ja, es tut mir leid.
Denk dir irgendwas aus für die Leute.
Jetzt sind die Leute gehuckt. Ja, dann kann ich so, ja, Kokain.
Okay.
Ist auch nicht so dumm,
aber
ne?
Auch nicht so teuer. Auch Sinn,
stimmt, ist auch einfach tatsächlich ist sehr günstig. Ja, da wo ich kaufe, ist wirklich so günstig, dass ich mir manchmal frage, ist das wirklich das? Oder was spritze ich mir eigentlich gerade mit der Spritze in den Arm? Weil ich dachte immer, man wird sich gar nicht spritzen.
Gut, wer jetzt noch da ist, hallo und herzlich willkommen zum Drogenexperten-Podcast mit Niklas und David. Dudes, wir sind die Sachen aussprechen, die sonst nicht gesagt werden und auf dem Essenstisch bei den Eltern auch nicht gehört werden wollen.
So ist es.
Ich habe auf jeden Fall ein paar Zeilen geschrieben für ein Reel, für einen Sketch, für eine komödiantische Kurzgeschichte.
Oh ja.
Und so habe ich eben einen sehr absurden, teuren Vergleich für verschiedene Sachen gefunden. Und dann ist mir eine Schlagzeile über den Weg gekommen, wo ich mir gedacht habe, na das ist doch witzig. Und es ist eine offene Frage. Nicht nur für dich, sondern alle Leute da draußen. Ihr könnt es mal ein bisschen mitraten. Für die so ein bisschen auch den Background haben, für die wird es einfacher fallen. Aber ich weiß, Niklas, du hast absolut keinen Background in der Hinsicht.
Ja, okay, ich bin bereit.
Und zwar, wie viel kostet das teuerste Pferd der Welt?
Verdammte Scheiße, ich habe wirklich keinen Background. Das teuerste Pferd der Welt. Also, was ich weiß, ist, dass Reitsport wahnsinnig teuer ist. Ein Pferd zu halten ist wahnsinnig teuer. Ich habe mal
ein Pferd gegessen.
Ich habe mal ein Pferd gegessen und das hat tatsächlich, weil es nur das linke Bein war, ja, weiß nicht, 69,99 Euro in einem mittelguten Pferderestaurant. in Bangladesch. Das war okay. Das ganze Pferd, aber du fragst nach einem lebendigen Pferd, oder?
Ja, ist genau. Schon tot? Also, nee, es ist, zum Kontext, es ist ein Rennpferd.
Ah ja, okay.
Also es ist ein sportliches Gerät.
Okay, also worauf Leute dann nachher Wetten setzen.
Ja.
Das heißt, es wird ja damit nachher auch Geld umgesetzt. Das muss man natürlich mit reinrechnen.
Ja.
Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es sicherlich, vor allen Dingen, wenn wir jetzt darüber sprechen, das teuerste Pferd, dass es da sicherlich um so richtig perversen Reitsport in so einem Drecksstaat wie Dubai oder so geht, dass da solche Pferde bestimmt, da werden Pferde rennen, das ist ganz großes Ding mit Pferden.
Okay, ich kürze das mal ganz kurz ab. Wie viel kostet das teuerste Pferd?
Soll ich mich nicht weiter um mich selbst drehen, um so abzulenken, dass ich die Antwort nicht weiß?
Nee, das ist mein Ding.
Also Pferde.
Das ist mein Ding.
Und vier Beine.
Du brauchst doch irgendwie einen historischen Kriegshintergrund.
Hat dieses Pferd im Krieg schon gelebt und ist es einfach sehr alt?
Nein.
Okay, das ändert alles.
Wie viele Kanonen kann das Pferd schießen?
Okay, also kann das Pferd Wasser in seinen Höckern speichern?
Ist die richtige Frage. Und damit beantwortest du alles. Was kostet das Pferd?
Okay, was kostet das Pferd, Mann? Oh, Jesus Maria, es kostet natürlich 3 Millionen Euro.
Okay, wir loggen das erstmal so ein. Ein kleiner Erläuterungstext kommt jetzt von mir. Das wertvollste Pferd der Welt ist erstmal tot.
Ich habe gefragt, ob es tot ist.
Oh, ey, wirklich?
Ich habe gefragt und du so, nein, natürlich nicht.
Ja, ich dachte, dass es mit so einem Kriegshintergrund wäre, dass du gesagt hast, naja, das war damals irgendwie im Krieg so ein richtig edles Pferd und...
Sag mir jetzt auch noch, dass es im Krieg gestorben ist.
Es hieß Galileo.
Guter Name.
Galileo war ein irisches Vollblut-Rennpferd und zugleich aktiver Deckhengst, musste aber bereits am 10. Juli 2021, also vor einem Jahr, im Alter von 23 Jahren eingeschläfert werden. Das ist witzigerweise mein Geburtsdatum gewesen. Also nicht letztes Jahr, ich bin schon etwas älter,
ja.
Aber am 10. Juli habe ich Geburtstag. Rest in Peace, das Pferd, Shoutout. Es war so kreativ, viel zu früh von uns gegangen. Der Grund der Einschläferei war eine chronische Verletzung am linken Vorderfuß. Galileo war einer der weltweit gefragtesten Deckhengste und 91 seiner Kinder wurden ebenfalls erfolgreiche Rennpferde und mindestens 20 seiner Enkel ebenfalls. Also, that horse fucked.
Ja, Mann.
Crazy, oder?
Ja.
Jetzt würde man denken, ja gut, also erfolgreiches Rennpferd hat dann offensichtlich auch diverse Spermien in der Welt verteilt, um auch sehr erfolgreiche Rennpferde zu fabrizieren. Das steigert natürlich den Marktwert vom OG-Deckhengst. Ich lese ein bisschen weiter. Die Rennkarriere von Galileo dauerte unterdessen nur ein Jahr. Dabei lief er 8 Rennen, bei 6 davon wurde er Sieger. Wo ich mir auch denke, also so erfolgreich war es jetzt auch nicht.
Nee, ich wollte sagen.
Von 8 Rennen nur 6 Mal gewonnen und schon bist du irgendwie ein Volksheld?
Ich kenne Leute, die haben 7 Bundesjugendspiele mitgemacht und 7-mal diese Gewinnerurkunde bekommen.
Sehr gut.
Ja.
Du bist auch ein Deckhengst.
Ich weiß nicht, also keine Sorge. Ich habe 7-mal die Teilnehmerurkunde bekommen und war damit wirklich sehr glücklich. Ich war einfach nur froh, dass es vorbei war.
Ich war froh, am Ende einfach nicht geheult zu haben.
Ja, doch, also nicht immer.
Oder von den Eltern abgeholt werden. Ja. Das würde ja auch schon mal reichen. Papa, ich bin jetzt fertig.
Ich habe mich, hab mich in der Umkleide beim Umziehen schon verletzt.
Also, davon 6-mal gewonnen. Anschließend wurde der Hengst als Deckpferd eingesetzt und die guten Gene hatten ihren Preis. Nach Medienberichteten kostete eine Gallone seines Spermas und eine Gallone, das sind ungefähr 3,8 Liter. Schätz mal, was eine Gallone kostet.
Was ist eine Gallone?
Also, das sind 3,8 Liter. Gerade gesagt.
Entschuldigung.
Ja, ist okay.
Eine Gallone sind 3,8 Liter. Was, ja. Moment, 3,8 Liter Sperma? Haben Sie ihn nach seinem Tod abgepumpt oder als er noch lebte?
Das hat man, ich weiß nicht, wie viel Ejakulat so ein Pferd durchschnittlich durch den Gartenschlauch presst.
Wie lange nach meinem Ableben könnte man mir noch Spermien entnehmen, die noch zu gebrauchen wären?
Ich glaube wirklich, also...
Kann man da der Gerichtsmedizin...
Eine halbe Stunde.
Eine halbe Stunde, aber ja, kann man da der Gerichtsmedizin viel. Vertrauen? Also dass die nicht sagen, weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel Drake über den Jordan geht und dann kommt da jemand, der... Kommt ja auch bei einem Drake. Am Ende sind wir ja alle Menschen, ne? Auch bei Drake kommt jemand, der den da abholen muss. Wenn der jetzt sagen würde... Ja, von dem nehme ich mir jetzt mal ein bisschen Spermium mit.
Könnte jeder sein. Du musst einfach nur wissen, wo er begraben ist. Dann nimmst du einen Spaten mit und holst dir, was dir zusteht.
Aber unwahrscheinlich, dass sie nach einer halben Stunde schon begraben sind und man sie dann ausbuddelt, um aktive Spermien.
Es ist eine Frage der Motivation, okay. Ob du nun der Feier stören möchtest oder nicht.
Okay, also eine Gallone, ja, du fragst mich nach Preisen, Mann. 3 Millionen Euro.
Also eine Gallone kostet genauso viel wie das Pferd selbst.
Richtig.
Okay, alles klar. Also für 3,8 Liter eine Gallone des Pferdes haben die Leute 49 Millionen Euro hingelegt.
Was?
Jetzt haben wir ungefähr so einen Maßstab, was das Pferd wert sein könnte. Ungefähr. Denn der Wert des gesamten Pferdes wurde zu Lebzeiten auf unglaubliche 210 Millionen Euro geschätzt. 210 zum Vergleich, der derzeit wertvollste Fußballprofi weltweit war Kylian Mbappé.
Moment.
Der Franzose.
Noch und nie der hat unfassbar. Es ist wirklich mein Fußballverständnis, ich habe diesen Namen noch nie gehört. Das ist der teuerste Fußballer?
Ja. Der spielt aktuell bei Paris Saint-Germain und unter Vertrag und hat einen Marktwert von 160 Millionen.
Was kostet das Sperma von dem, eine Gallone? Also 3, irgendwas Liter von dem.
Lies bitte meinen längsten Satz.
Ah, shut up.
Lies meinen längsten Satz.
Wie teuer kann mit Pappe Sperma gehandelt werden? Ja, guck mal, am Ende ticken wir doch alle gleich, oder?
Ja, das war meine Frage.
Entschuldigung.
Ja, ist okay.
Willst du sie beantworten?
Nein.
Du wolltest sie mir sagen?
Ich weiß es ja nicht. Das war jetzt meine Frage, mit der ich eigentlich dann quasi den Irrsinn gestartet hätte für die heutige Folge.
Aber das ist ja interessant, weil jetzt, wo man so die Wertigkeit, gut, wir vergleichen jetzt natürlich Äpfel, Birnen und Fußballer mit Pferden.
Fußballer haben meistens Pferdebeine.
Ja, okay, deshalb ist das 1:1 dasselbe.
Genau.
Und meistens auch ein Pferdeschwanz, also von daher. Und damit meine ich den unten.
Ich glaube nicht tatsächlich.
Nee, meinst du nicht? Weil
durch
so
den Hochleistungssport ist der halt wirklich oftmals in einer sehr prekären Stelle der Reibung.
Das ist wie ein, musst ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr einen Stock nehmt und im Wald ein Feuer machen wollt und ihr reibt den die ganze Zeit, dann wird der halt unten kürzer.
Ja.
Und das ist wie bei Fußball mit dem Penis auch. Also falls ihr Fußballer derbe hot findet, seid nicht enttäuscht, wenn es dann mal zum koitalen Geschlechtsummantlung eurer weiblichen primären Geschlechtsorgane kommen mag, penetriert durch den fußballerischen Phallii, dann seid ihr vielleicht enttäuscht, was ihr dort findet.
Souverän.
Danke. Und genau, deshalb würde mich interessieren, der Drake, ich habe gerade schon mal über ihn gesprochen, das haben wir auch schon mal im Podcast erzählt, der wurde ja mal verklagt von einer seiner Liebhaberinnen, die versucht hat, sich Spermium aus seinem benutzten Kondom aus dem Mülleimer rauszuziehen und sich einzuführen, um schwanger zu werden von ihm. Drake jedoch hat wohl Chili-Pulver oder Chili-Soße in seine Kondome gemacht, nachdem er mit Frauen geschlafen hat, weil er halt Angst davor hatte. Und dann hat sie sich halt dieses Chili...
Das
hatten wir noch nie im Podcast. Ich dachte, du hättest das erzählt. Ich kenne diese Geschichte auf jeden Fall.
Moment, wie barbarisch ist denn das Chili-Pulver? Die Frauen wissen davon nichts?
Ja, Moment.
Das muss ja furchtbar sein.
Ja, das ist furchtbar.
Ja, gleichzeitig ist auch der Kindesdiebstahl ist auch furchtbar, dass man das quasi...
Also für gewöhnlich das ist eine sehr ethische Zwickmühle, weil auf der einen Seite ist es ethisch sehr verwerflich, sich das Sperma aus dem Mülleimer rauszuholen, um sich dieses Kind einzuführen.
Anzueignen.
Oh Gott, ein Kind einführen klingt derbe falsch. Es ist noch nicht geboren, okay, sagen wir dazu. Dann ist es okay. Kein Wunder, wieso ich immer bei Instagram gesperrt werde. Jetzt wird mir alles klar. Es sind einfach die Sachen,
wie es geht in deinem Kopf vor.
Was ich halt
Gott
sage.
Verdammt, du krankes Schwein.
Auf jeden Fall hat sie sich das dann eingeführt und dann war es halt, tat's weh. Und dann hat sie ihn verklagt wegen Körperverletzung und Drake hat so ein
auch
bisschen
noch
gesagt. Und Drake hat so ein bisschen gesagt, so, Alter, ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist. Ob er Schmerzensgeld bezahlen musste, das hat wahrscheinlich so ein Drake wahrscheinlich einfach aus dem Portemonnaie bezahlt. War auf jeden Fall eine große Story und deshalb scheint das wirklich ein Ding zu sein, dass Sperma von bekannten Persönlichkeiten halt vielleicht nicht ganz unbegehrt ist, weil man sagt, ich möchte von dem entweder ein Kind bekommen, weil ich den sehr attraktiv finde und sehr toll und weil ich dem irgendwie sehr nah sein möchte oder weil man natürlich vielleicht aber auch finanzielle Absichten hat, dass man sagt, hey, wenn ich von dem ein Kind bekomme, muss der nämlich sein Leben lang dafür bezahlen.
Ja,
ist von einem Pferd
hat
nicht
schon
zu empfehlen.
Einen krassen Markt.
Also wenn man sich das Sperma von einem...
wo biegst du denn heute?
Ich mach doch nur Tipps. Es sind doch nur Tipps für die Hörer und Hörerinnen
und
da draußen.
Und sagst du, deswegen eignet euch... Also, ne?
Für die Männer da draußen. An euch ganz, ganz speziell. Es macht für euch doppelt und fünffach keinen Sinn, euch Sperma einzuführen von anderen Leuten, weil es wird effektiv nichts passieren. Ganz, ganz sicher.
Vielleicht ist da so ein Mythos dahinter, dass man, wenn man Pferdesperma zu sich nimmt, zur besonderen Stärke kommt. Wie so ein, es gibt diesen Mythos, dass irgendein Tiger oder irgendeine Raubkatze irgendwo auf der Welt sehr, sehr wertvoll sei und auch ein Zeichen der Stärke oder ja, eine Gestalt der Stärke ist. Und der Penis dieser Raubkatze,
der Phallii,
wird. Was? Ich will dich da. Es ist dir bewusst, dass es nicht korrekt ist.
Doch, das ist die Weiterführung von Phallus, der Phallii. Aber egal, ich wollte ihn unterbrechen.
Danke.
Der Schwanz.
You just did.
The dick, the cock.
The Prängel of the Raubkatze.
The boner, ja.
Wird abgetrennt und zu Staub, zu Pulver verarbeitet. Und besondere Kreise, die sehr abstrakt denken und Besonderes haben wollen, konsumieren dieses Pulver, indem sie es schnupfen und wollen dann auch die Stärke dieser Raubkatze
Klugschiss
bekommen.
Der Woche, das ist übrigens Kokain. Also falls ihr euch schon mal gefragt habt, wo es herkommt, es ist ein abgetrennter Tigerpenis, den ihr euch durch die Nase tretet.
Kein Wunder, dass es so teuer ist.
Ja, das macht Sinn. Jetzt macht der Preis wirklich Sinn.
Das wäre jetzt, gefährliches Halbwissen.
Ja, ist aber okay. Aber ist immer kreativ. Ist eine gute Story. Also tatsächlich, mit Pferden kann man dann doch einiges an Geld machen. Da bin ich ja doch froh, dass hier wir nur erlebt haben, dass Leute sich einfach gut um Pferde kümmern. Also dass man einfach sagt, man hat ein Pferd und man geht da fast jeden Tag hin und guckt einfach, dass dem Pferd gut geht und bezahlt keine Gott weiß wie viel Geld, um dem 3 Liter Sperma abzupumpen, das ist ja barbarisch.
Es ist eine Menge. Vor allem, das wird auch auf sehr diabolische, wie ich finde, diabolische Art und Weise gemacht. Also dem Pferd wird ja so ein bisschen, ich weiß nicht, werden dem Pferd vorher Pornos gezeigt?
Ja, er kommt in so eine Praxis und sagt, moin, ich soll dir was abgeben. Und dann sagen die, erste Tür links, und dann gehst du da rein, dann ist da so ein kleiner Fernseher, es ist ein Hocker, wo das Pferd sich so drüber hängt, also kein Sitz wie bei einem Menschen, sondern ist so ein Stamm, so ein Holzstamm, so ein breiter, und dann lehnt sich so das Pferd da so oben drüber, macht sich ein bisschen...
Erstmal die Hose auf. Ja, also erstmal glaube ich, dass das Pferd kein Fernseher vor sich hat, sondern es gibt sogenannte Schmuddelheftchen.
Ja.
Und das Pferd leckt sich genüsslich die sehr filigran, plötzlich aussehenden Hufen, um mit dem Finger die Seite umzublättern. Und schließt dann lieblich mit der anderen Hufe den Schaft. Und dann wird erstmal geschleudert.
Krass, Mann. Alle Leute, die diese Podcast-Folge im Bett hören, haben jetzt gerade einen heftigen Prängel.
Oh Mann, fuck, ja, und Pferde.
Oh Gott, jetzt stelle ich es mir vor, das ist wirklich ein Ding.
Gut, nein, den Pferden wird so eine Regenrinne. Hast du schon mal gesehen? Mhm. Den wird so eine Regenrinne auf den wirklich sehr, sehr großen Penis gestülpt, und vorne am Ende dieser Regenrinne ist wie so eine kleine Milchflasche für Kinder. Und da wird dann rein ejakuliert. Und ich glaube aber nicht, dass ein Pferd mit einem Orgasmus, sag ich mal, 3 Liter Sperma rausjagt.
Aber wir wissen ja, dass zum Beispiel der Wal 150 Liter Sperma mit einer Ejakulation ausstößt.
Das ist aber auch kein Pferd.
Ist aber sehr nah dran. Es sind beides Säugetiere. So, also würde ich sagen, dass da die Spermaproduktion recht 1:1 abläuft. Nur die Größe ist so ein bisschen... Guck mal, rechne doch mal um. Du musst immer nach Größe rechnen. Du stehst neben dem Pferd und das Pferd steht neben dem Wal. Wal 150 Liter Sperma, Pferd 3 Liter Sperma, du 1 Liter Sperma. Das passt doch.
Weil wir auch Säugetiere sind.
Richtig. Das macht Sinn.
Gott, wie viel Chili-Pulver muss Drake verwendet haben? Bei einem Liter.
Ja,
gibt der so einen ganzen Reis.
Wie als Tabasco-Flasche.
Wenn dir dein Handy ins Klo fällt und es ist nass, dann musst du es in Reis legen, als damit der Feuchtigkeit klarkommt, kippt der den ganzen Sack Reis in das Kondom rein.
Ja.
Das war einfach nur mein Gedanke dazu, dass Tiere teuer sind. Abgesehen davon finden wir natürlich den Rennsport und den Sport mit Tieren sehr fragwürdig.
Ja.
Sehr fragwürdig. Aber gut. Niklas.
Ja, David.
Nächste Sache. Wir machen einen kleinen Handbrake-Turn. Es sind heute etwas viele Handbrake-Turns geplant. Angefangen natürlich mit tollen Neuigkeiten bezüglich der Tour-Tickets.
Hammer.
Dann wissen wir jetzt, wie viel das teuerste Pferd der Welt gekostet hat und wie viel das Ejakulat eines solchen Pferdes einst kostete. Warum Mbappé immer noch nicht den Nebenverdienst angenommen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und jetzt komme ich zum nächsten Klugschiss, denn ich war vor kurzem noch in Holland und da habe ich mir eine tolle Schokolade gekauft. Und kennst du das, wenn du etwas Süßes isst, wie zum Beispiel das Kaktuseis im Freibad?
Mhm.
Kennst du das Kaktuseis?
Auf jeden Fall, das knistert im Mund.
Und oben hat es eine kleine Knisper.
Knisper, Knisper, Knäuschen, wer knecke dann mein Häuschen? Knusper, Knusper, Knaser, wer knecke dann mein Waser? Hä?
Otto Walkes. Sehr gut.
Good old days.
Hat oben eine kleine grüne Kuppe, die knistert.
Ja.
Was ist
soll
da
das
drin?
Suggerieren? Ah, okay. It's a dick, weil oben knistert's. Das ist tatsächlich, wahrscheinlich ist es nicht dein Gedanke, ne?
Nope.
Ja, meiner auch nicht. Was wolltest du fragen?
Ich hab dich jetzt kurz mal ausreden.
Aber jetzt mal komm, sind wir doch mal ehrlich, oder? Dieses Eis. Guckt euch mal an. Was soll das sagen? Was ist die Message von diesem Eis?
Da muss ich ganz klar unterbrechen.
Es sieht aus wie ein Pimmel. Und oben die Kuppe, wenn man an der leckt, da knistert's. Das ist aber seltsam. Welches andere Objekt in der Welt, das vielleicht so uns recht nahe steht, knistert, wenn man es oben leicht mit der Zunge penetriert? Was könnte das denn sein?
Also wenn du den Eichel ansprichst, die oben knispert,
wirklich daran knistert. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Was bist du
und so, so rau aussieht, dann würde ich mir ernsthafte Gedanken machen. Wenn du aber schon eine Eis- und Penis-Anspielung machst, möchte ich ganz kurz den Flutschfinger ins Rennen schicken.
Ja, das ist...
Suck on that, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das ist auch so ein Ding.
Flutschfinger.
Ja, da fängt man früh an.
Als Erwachsener kannst du doch kaum ein Flutschfinger-Eis ernsthaft bestellen, ohne zu denken so, ja, yeah, I know. Ach, guilty. Ich werde es nicht essen. Das wissen wir alle. Ich werde es nicht essen.
Schuldig. Yas Queens.
Oder so ein Kalippo.
Nee, ein Kalippo. Ach, zum Rausziehen. Ist tatsächlich auch
Kohle-Eis?
Mit der Vorhaut drum, ja. Und man zieht's raus und die Eichel kommt so.
Und jeder schlägt die Vorhaut noch ab, wenn man es abhält.
Ja.
Du ziehst es oben ab und jeder macht ein genüssliches, ist wie ein Joghurtdeckel, den ziehst du oben ab und den leckt man ab.
Ja.
Instantly.
Ich sehe jetzt gerade ganz viele Leute, die so Ü30 sind, die unseren Podcast hören und vielleicht schon Kinder haben, die werden ab jetzt in der nächsten Sommersaison ihren Kindern so dieses Flutschfinger-Eis aus der Hand schlagen, weil sie es einfach nicht mehr sehen können, wie ihre Kinder daran rumnuckeln.
Du bist erst 5!
Du Schwein, was denkst du dir?
Es reicht.
Ja, ich glaube, die Leute, die jetzt gerade zuhören, denken sich, ach ja, wir hatten lange nicht mehr so eine Folge. Gut, dass wir hier wieder angekommen sind. Ah ja, wir sind wieder zurück.
Meine eigentliche Frage bezüglich dieser Knusper-Knäuschen-Kuppe beim Kaktuseis oder meine Herleitung. Ich war in Holland, ich habe mir da eine Schokolade gekauft und auch die hatte diese Knusper-Dinger innen drin. Meine Frage, warum und wie kann etwas so knistern?
Das ist eine sehr gute Frage und ich habe keine Antwort darauf.
Meine Klugschiss-Einsendung für diese Woche.
Moment, das ist eine Einsendung? Seit wann senden wir denn jetzt selber Klugschüsse ein? Das macht ja gar keinen. Das heißt, wir haben die Antwort nicht? Du hast die Antwort.
Ich habe die Antwort.
Ah, okay, gut.
Aber ich darf ja auch Sachen einsenden.
Okay.
Also ich kann sie auch aussenden.
Also Erster Weltkrieg. Die sehr Leute gut. hatten nicht viel zu essen und deshalb waren natürlich die Lebensmittel waren sehr rar und man musste sich aufteilen und es war einfach eine harte Zeit, wo man um alles kämpfen musste und Essen, Nahrung war natürlich damals in der Kriegszeit, also wie wir heute jetzt zum Beispiel aus Genuss essen, war das damals halt eben nicht so, sondern man hat halt gegessen, weil man halt irgendwie musste, es war ein Überlebenskampf und nach dem Krieg hatten so die Leute ein sehr gebrochenes Verhältnis zu essen.
Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Kurve, weil irgendwann muss es im wahrsten Sinne des Wortes knallen.
Jetzt hör mal zu. Ich habe mich ja auch schlau gemacht. So. Und dann war es halt so, dass die Leute halt ein sehr gebrochenes Verhältnis zu Essen hatten und haben den Spaß am Essen halt irgendwie verloren. Und es war halt einfach so, dass man jedes Mal was wie so ein Traumata, das man davongetragen hat von der Ernährung, dass wenn die Leute gegessen haben, hatten sie das Gefühl, es kommt gleich jemand von der Seite und will es einem wegnehmen und weiß nicht was. Und dann kam tatsächlich ein sehr, ein Visionär, möchte ich sagen.
Warst keine Visionärin?
Da bin ich mir nicht sicher.
Sind alle Erfinder immer männlich? Also
Nein.
Viele Frauen haben auch irgendwas erfunden, aber leider in den Geschichtsbüchern sind primär die Männer niedergeschrieben worden.
Es war eine Visionärin. So, in meiner Geschichte war es eine Visionärin. Und sie hat dann dieses Flutschfinger-Eis plötzlich aus dem Nichts den Leuten gegeben. Es war sehr günstig damals, weil halt dieses Wassereis sehr günstig zu produzieren war, weil es halt primär nur aus Wasser und ein bisschen Farbstoff und Scheiß besteht. Und sie hatte diese geheime Zutat. Die hat sie halt über sehr lange Zeit entwickelt, um den Leuten quasi den Spaß am Essen wieder zurückzubringen. Und als die Leute dann dieses Eis gegessen haben und es hat angefangen zu prickeln, dann war das ein großer Spaß. Es war ein großer Spaß. Man hat also diese Verbindung von Essen, Genuss und Spaß, das war was ganz Neues, weil es hat süß geschmeckt. Es hat diesen Fun-Charakter, weil Eis war damals auch nicht so ein Ding, es war schon fast ein Luxusgut. Und dann dieses Knistern, das war diese Connection, die den Leuten die Freude an der Nahrungsaufnahme und diese Leichtigkeit, die wir heute halt haben, dass wir halt in den Supermarkt gehen und was essen können, die hat ihnen zurückgebracht. Und das ist die legendäre und visionäre Geschichte des Kaktuseis.
Wie hieß die Visionärin?
Franka Kaktei. Franka Kakteyi. Und die hat das erfunden. Und daher kommt auch der Name von Kakteyi und dann Kaktuseis.
Das stimmt.
Weil Kakteyi-Eis ging richtig schwer. Obwohl Kakteis wäre besser gewesen dann in dem Fall. Also es wäre ein deutlich besserer Name.
Ist wahrscheinlich aber auch, sie kommt ja offensichtlich nicht aus Deutschland, weil Kakteis klingt ein bisschen von Holländisch vielleicht. Kakteis.
Kakteis. Kakteis-Eis, ja, ja, das war. Franka, ja, Franka aus Maastricht. Franka aus Maastricht. Ja, und das ist die Geschichte von der Kaktuseis. Und ist es richtig?
Es ist sehr nah dran. Ich habe nur noch eine Frage, und zwar, wie würdest du denn überhaupt diese Zutat obendrauf benennen, falls sich jemand schon mal gefragt hat? Weil ich habe gestern, nachdem ich mir diese Frage gestellt habe, habe ich mir gedacht, natürlich, ich war auf der Couch und bin da, also ich höre ja nie auf nachzudenken. Ich bin ja immer wissbegierig und bin einer, der Sachen verstehen will. Und da habe ich natürlich beim Essen der Schokolade mir nicht nur genüsslich die Schokolade auf der Zunge zergehen lassen, sondern direkt auch mein Hirn angeschmissen von wegen, ja, aber wie funktioniert denn das? Was ist denn da dahinter und was ist da drin? Und deswegen war meine Google-Suche etwas, ja, kreativ. Und zwar habe ich gesagt, welche Süßigkeit prickelt im Mund? Dann kamen erstmal ein paar Auflistungen für Allergien, wo ich gesagt habe, ja, verstehe ich. Und wahrscheinlich ist der Algorithmus und mein Internetbrowser wahrscheinlich so getrimmt, dass ich schon weiß, Bruder, ist schon wieder soweit?
Ja.
Alter, brauchst du wieder einen Notarzt oder was? Okay, du hast hier, weiß nicht, Luftröhre ist verengt.
Ja.
Wie hättest du danach gegoogelt?
Also, was knistert im Kaktuseis? Das wäre die Frage gewesen, wo es auf jeden Fall eine Antwort drauf gegeben hätte.
Und wie könnte man jetzt diese Zutat benennen?
Das wirst du uns jetzt hoffentlich sagen.
Franka hat doch bestimmt.
Also okay, es war im Ersten Weltkrieg und nein, bitte, bitte löse es auf. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich habe mich aber auch schon mal gefragt.
Okay. Wir sprechen über die sogenannte Knallbrause.
Aha.
Die Knallbrause, auch bekannt als Knisterbrause oder Knall- oder Knisterzucker, bezeichnet man in der Molekularküche mit zuckerumschlossenen Kohlenstoffdioxidbläschen.
Aha.
Und das fand ich toll zu lesen, nachdem wir letzte Woche auch schon über natürliche
Kohlensäure
im Erdboden gesprochen haben. Und dann dachte ich mir, Mensch, toll, jetzt haben wir den Bogen geschlagen. Zur Herstellung wird der Zucker erwärmt, bis er flüssig wird. Danach wird er unter hohem Druck, ca. 40 Bar, Kohlenstoffdioxid ausgesetzt und anschließend abgekühlt. Durch das Kauen oder Lutschen wird das im Knallzucker gebundene Kohlenstoffdioxid freigesetzt und führt zu einem Knistern auf der Zunge. Das eingeschlossene Gas entweicht im Vergleich zur Haltbarkeit von Zucker schnell, was durch eine hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigt wird. Diverse Befürchtungen über Gesundheitsgefahren konnten bislang unter anderem wegen des geringen Gewichtsanteils des komprimierten Gases zerstreut werden. Genau, ein bisschen Fastbild, aber im Prinzip zu wenig Gas, um gesundheitsschädigend zu sein. Das, meine lieben Damen und Herren, ist die sogenannte Knallbrause.
Das ist interessant. Es hat also quasi den ähnlichen Effekt, dass wenn das Kohlendioxid, das auch in der Kohlensäure gebunden wird, an die Wasseroberfläche, also zu den Bläschen wird und dann an die Wasseroberfläche geht und oben prickelt es. Das ist ja tatsächlich ein sehr ähnliches Geräusch. Also wenn man mal direkt, nachdem man zum Beispiel mal so einen Soda-Stream oder was da gestreamt hat und man holt diese Flasche raus und dann ganz kurz, es ist tatsächlich nur im ersten Moment, genauso wie das halt auch im Mund bei dem Kaktuseis ja relativ schnell vorbeigeht, dieser Effekt. Das ist ja meistens sehr enttäuschend. Man lutscht immer dran, denkt sich, und dann ist es auch schon wieder vorbei. Wie beim Sex. Und das ist der ähnliche Effekt. Also Sex, Kaktuseis und Sodastream, ihr seht, es hat alles ein Ding. Es sieht aus wie ein Pimmel, es hat eine Eichel, es knistert und es ist sehr kurz. So, that is that.
Korrekt. Das fand ich sehr interessant, und jedes Mal, wenn man das isst, egal wer, ist immer so, oh, das knistert auf der Zunge. Spielst du es auch?
Das ist der langweiligste Fact im Freibad an diesem Süßigkeitenstand, wenn sich da so ein Fünfjähriger rüberbeugt und sagt, übrigens, Jungs, wisst ihr, das ist hier Kohlenstoffdioxid, was hier übrigens gerade entweicht.
Übrigens Knallbrause. Später ist es dann Kokain.
Richtig.
Die Knallbrause.
Ja, die knistert auch im Gesicht. So, sehr gut. Vielen lieben Dank für den Klugschiss.
Das war mein Klugschiss. Vielleicht habe ich noch einen anderen dabei.
Ich würde dich jetzt erstmal mit was anderem abholen, David.
Hol mich ab.
Ich freue mich nämlich schon die ganze Woche darauf, diese Geschichte endlich mit dir teilen zu können. Und mit euch, mit der ganzen Welt da draußen. Denn ich möchte vorweg sagen, die Leute, die bei unserer Tour gewesen sind, die werden jetzt gleich zu Recht, und deshalb sage ich das, zu Recht das Gefühl haben, ich würde euch hier alle bescheißen. Und es kann nicht der Wahrheit entsprechen. Aber es ist einfach so, wie es ist. Ich werde jetzt diese Geschichte erzählen. Ist mir auch völlig egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Es ist passiert und
Du wirst Vater.
Ja, mein Gott, was soll ich sagen? Ja, Die Mutter ist Drake. Bibis Beauty Palace. Ja, was soll ich sagen? It's something like this.
Können wir bei dir annehmen.
Ja, das ist leider nicht. Ja? Es wird bessere Schlagzeilen machen, aber es ist es nicht. Bibi, meld dich. Nee, David, pass auf. Und zwar ist mir vor ein paar Tagen was passiert. Und ich muss sagen, ich habe auf diese Geschichte nach wie vor final keine richtige Erklärung, wie es dazu gekommen ist. Ich kann einfach nur das sagen, was ich erlebt habe. Und zwar habe ich am Sonntag so einen kleinen Katertag gemacht, denn wir waren ja am Samstag ein bisschen was trinken. So, und ich war dann Sonntag ein bisschen kaputt irgendwie und habe mich auf die Couch gelegt und habe einfach mal den Tag so ein bisschen ausklingen lassen und habe dann irgendwann gedacht, okay, irgendwas Produktives musst du jetzt noch machen, räum mal die Wohnung ein bisschen auf. So, ich bin dann durch meine Wohnung und habe dann links und rechts ein bisschen aufgeräumt, bin in meinem Schlafzimmer, habe noch ein paar Klamotten aufgehangen und bin so in meinem Schlafzimmer und denk mir so, Alter, irgendwas mufft hier. Was ist das, Alter? Das mufft. Irgendwie mufft es hier. Und bin dann einfach weiter in meiner Wohnung, hab mir erstmal nichts gesagt, komm wieder zurück in mein Schlafzimmer und denk, Alter. Und ich konnte das sehr klar betiteln, dass ich gesagt habe, es riecht nach Arsch. Irgendwas in diesem Zimmer riecht heftig nach Arsch. Ja, und bin dann weiter durch mein Zimmer und hab dann irgendwie, bin so durch mein Zimmer und hab wirklich einfach diesen
kleines Trüffelschwein.
Wie so ein kleines Trüffelschwein. Dachte mir so, Alter, was riecht hier so? Und hab dann im ersten Moment gedacht, es muss ja, weil ich in meinem Schlafzimmer, hier ist meine ganze Wäsche und so, hab ich irgendwie mehr, weiß nicht, bei einem Furz aus Versehen ein bisschen Land mit oder was? Und weil es hat wirklich krass nach Arsch gerochen. Bin dann, hab
aber
dann diesen Geruch.
Ist Arsch oder tatsächlich so ein bisschen nach Kacki?
Weiß ich nicht. Also ich hab in dem tatsächlich, und ich kann euch jetzt nicht genau den Unterschied sagen, vielleicht könnt ihr den Unterschied, ich fand den Unterschied zwischen Arsch und Kacke, ich finde, es gibt einen Unterschied.
Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied.
Genau, es war nach Arsch gerochen.
Also ein bisschen nach Pups auch.
Ja, genau. Also eher so nach Pups als nach wirklich penetrant nach Scheiße. Also nicht so, als wäre man in Kacke getreten, sondern einfach nach Arsch. Mhm. So. Und habe diesen Geruch dann lokalisiert und zwar hinter meiner Tür in meinem Schlafzimmer. Und hinter meiner Tür ist mein Wäschekorb mit meiner benutzten Wäsche und daneben ein Standlüfter. Den Standlüfter habe ich im Sommer, du kennst diesen Standlüfter, weil es im Sommer da sehr warm wurde in dieser Bude, man hat ihn da stehen, den habe ich aber seit Monaten schon nicht mehr laufen gehabt, der stand da einfach. Und ich dann natürlich dachte, so dieser Arschgeruch kommt natürlich aus meiner Wäsche, hab die ganze Wäsche rausgeholt, jedes Teil dran gerochen wie so ein Lurch, also wirklich. Hat aber tatsächlich jetzt nichts besonders schlecht gerochen und dann war ich so, okay, krass. Und rieche an diesem Lüfter und denke mir, Alter, fuck, man, dieser Lüfter stinkt nach Arsch, das gibt's doch nicht. Und hab diesen Riech mit meiner Nase in diesen Lüfter rein. So, boah, Alter, das Ding stinkt, kann's mir nicht erklären, aber egal. Und hab dann beschlossen, den Lüfter zu nehmen und den in meine Abstellkammer zu tun, dann ist das Problem erstmal weg. Ich kümmere mich morgen drum. Mal gucken.
Halb weg. Rein,
ja, halb
aus dem Augen, aus dem Sinn.
Aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja, und dann habe ich den in diesen Abstellraum getan. Da war das Thema erstmal gegessen. Dann habe ich mich abends ins Bett gelegt. Es war so 12:30 oder was. Und lieg im Bett und merk so, Alter, es stinkt immer noch nach Arsch hier im Raum. Und konnte mir das aber in dem Moment nicht erklären, weil ich mir dachte, ich habe diesen Lüfter in einen geschlossenen Raum paar Räume weiter gestellt. Ich kann das nicht mehr riechen. Und das hat mich dann nicht losgelassen. Dann habe ich das Licht wieder angemacht. Dann war schon kurz vor 1 und bin wieder durch mein Zimmer und denke, Alter, es stinkt hier nach Arsch, das gibt's nicht, ne? Und gehe wieder in die Ecke meines Zimmers hinter meiner Tür, wo dieser Wäschekorb steht, und denke mir, dieser Korb riecht doch nach Arsch. Und bin wieder rein, habe wieder alles rausgeholt. Ich sage, Alter, das ist aber nicht die Welt, was ist hier los? Und habe dann den Wäschekorb zur Seite gezogen und unter diesem Wäschekorb machte sich plötzlich eine braune Lache auf meinem Boden breit. Und ich denke mir, what the hell? Was ist das? Es sah aus wie ein dunkler, schwarzer Fleck irgendwie und ich gehe hin und gehe in die Küche und nehme so Zewa und wische da drüber und merke, okay, das ist auch noch flüssig und rieche dran und denke mir, oh Gott, jetzt stinkt es nicht mehr nach Arsch, das stinkt schlimmer und nimm den ganzen Wäschekorb weg und da liegt da ein fetter Haufen Scheiße in der Ecke meines Zimmers, meines Schlafzimmers und ich stehe da wie angewurzelt und denke mir, okay, stopp.
Ich habe eine Vermutung.
Okay, stopp, was zur Hölle? Und habe mir dann wirklich diesen Haufen Scheiße angeguckt, habe erstmal mich selber hinterfragt, weil ich mir dachte, hä?
Wie groß war der?
Genau, so. Die Größe war ausschlaggebend, denn er war zu klein für einen Menschen, zu groß für eine Ratte oder...
Für welchen Menschen? Kann es ein Kind gewesen sein? Kinder machen kleine Köttel.
Dann bin ich in meine Abstellkammer und habe dem Kind gesagt, was da drin sitzt, hast du denn gekackt? Ich habe dir gesagt, du bleibst hier. Wie hast du die Handschellen aufbekommen? Kai! Nein.
Ich wollte auch gerade irgendwie in die Richtung spaßeln, aber naja, find's gut, dass du es gemacht hast.
Ich konnte nicht liegen lassen. Naja, auf jeden Fall.
Das Kind hast du aber liegen lassen.
Das Kind habe ich liegen lassen. Und dann, es war zu klein für Hundekot. Es war, je nachdem, was für ein Hund gewesen wäre. Long story short, es war ziemlich sicher Katzenscheiße. Da lag Katzenscheiße in meinem Zimmer und ich weiß nicht, ob ihr euch in diese Situation versetzen könnt. Ich habe keine Katze. Und ich habe auch in meiner Katze die letzten zwei Tage davor in meiner Wohnung keine Katze gesehen. Und ich konnte mir es beim besten Willen nicht erklären. Ich war wirklich völlig. Und dann ging die Paranoia los, weil, und das ist interessant, weil die Leute, die bei uns auf Tour waren, das muss ich jetzt eben abholen. Wir haben auf Tour eine Geschichte erzählt, die wurde uns zugetragen von der Mutter eines Freundes, die in einer Nacht nach Hause kam, war sturzbetrunken, ist in ihre Wohnung rein, hat die Gartentür aufgelassen. Eine Katze ist in ihre Wohnung und hat der auf die Couch geschissen. Und diese Mutter hat am nächsten Tag gedacht, dass sie im betrunkenen Kopf selbst auf die Couch geschissen hätte. Und das war so eine Geschichte, die haben wir auf Tour erzählt. Und jetzt liegt Katzenscheiße plötzlich in meinem Schlafzimmer. Ich habe die crazy Paranoia bekommen und dachte mir, Alter, hier erlaubt sich gerade entweder jemand einen krassen Gag mit mir. Das ist nämlich richtig abgefuckt gerade. Und da diese Katze, weil ich nicht weiß, wie diese Katze in meine Wohnung gelangt ist und vor allen Dingen wieder raus, habe ich gedacht, die ist noch hier mit mir in der Wohnung.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Bitte.
Als du dort eingezogen bist,
ja,
relativ frisch, war ich noch in Portugal, glaube ich, und habe die Anfangswoche und Umzugswoche nicht miterlebt. Und du hast peu à peu deine ganzen Sachen aus der alten Wohnung in die neue Wohnung rübergetragen. Und als es sich zum Ende bewegt hat, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen schien, hast du ein kleines Zwischenfazit gezogen, hast einen Tisch auf deiner Terrasse gestellt und hast ganz kurz mit den Leuten einen kleinen Aperol gegönnt.
So ist es.
Zum Zeitpunkt, als noch nicht alles fertig war.
Ja.
Aber noch so ein bisschen in der Umzugswoche. Das war Mitte August, schätzungsweise.
Ja.
Ich kam zurück aus meinem Urlaub, der sehr schön war.
Ja.
Kann man nochmal alles nachhören. Aber haben wir ein paar Folgen aufgenommen, als ich in Portugal war.
Ja.
Und du sagtest mir, David, komm doch gerne mal vorbei und guck dir die neue Wohnung an, weil ich sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe. So kam ich bei dir vorbei und habe genauso frohlockend wie die anderen mit dir ein Aperol auf der Terrasse getrunken, als du gesagt hast, David, du wirst nicht glauben, was mir letztens passiert ist. Ist es diese Vermutung?
Ja, das ist nämlich auch meine Vermutung. Ich kann es halt nicht belegen und es ist natürlich, dass ich jetzt einfach, ich muss eine Beschuldigung aufstellen, aber sie liegt halt total nah.
Full Enclosure für alle, die sich jetzt immer noch fragen, Moment, was? Als du dort eingezogen bist, hast du gesagt, du warst mit deinen Leuten auf der Terrasse gesessen und hast dann quasi irgendwann eine Aperol getrunken und irgendwann hast du ein Miauen,
ja,
aus dem Gebüsch.
Das war so, dass da plötzlich eine Katze erschien, die stand wirklich instant neben uns an dem Tisch.
Zu nah.
Die war so dreist und ich bin ja wirklich kein Katzenfreund. Also was heißt kein Katzenfreund? Ich tue Katzen nichts, aber ich mag die halt nicht so gerne. Und diese Katze war so, dass sie halt die ganze an den Beinen sich entlang geschmiegt hat. Dann ist sie einfach auf den Tisch, wo Essen drauf stand, draufgesprungen und du konntest sie nicht davon abhalten. Du hast Bewegungen gemacht, hast ihr suggeriert, verpiss dich vom Tischmann. Hat sie nicht gemacht. Dann ist sie vom Tisch runter und ist in meine Wohnung. Und ich habe bestimmt 15 Minuten gebraucht und es gibt ein Video davon, das werde ich nochmal finden, wie ich diese Katze wieder versuche zu bewegen, bitte aus meiner Wohnung wieder rauszugehen. Dieses Video existiert halt noch. Das heißt, ich habe wahrscheinlich Videomaterial vom Übeltäter, der in meine Wohnung geschissen hat.
Mit so einem Zeitstempel auch noch. Das wäre was für Netflix.
Also wirklich, genau, das ist crazy. Da kannst du nur durch drüber gehen. Und
es ereignete sich am 23. August 2022, als Niklas van Lipzig in seiner Wohnung eine Katze auffand. Witzigerweise gehörte ihm die Katze nicht, aber die Katze hat trotzdem gesagt, weißt du was, ich bin Hausbesetzer, denn Ehrenfeld ist ein roughes Pflaster.
Und das Witzige ist, dieses Video, wo ich diese Katze versuche, aus meiner Wohnung zu schleichen, endet so damit, dass ich die Haustür zuschlage, die Katze ist draußen, dann sage ich noch irgendwie so in die Kamera, so, du Pisser. Und jetzt ist halt so dieses Ende dieser Geschichte ist, dass diese Katze zurückgekommen ist, wie auch immer. Ich habe keine Erklärung,
wie sie reingekommen ist. Aber meinst du, sie ist wirklich zurück? Also, weil das hätte ich jetzt als...
Ach so, die Kacke war frisch. Die Kacke war flüssig und frisch.
Okay.
Die Kacke muss entweder, also die kann nicht mehr als 24 Stunden alt gewesen sein.
Weil das wäre meine Frage gewesen. Ich habe persönlich jetzt auch keine Katzenerfahrung, aber weiß aus diversen Erzählungen, dass Katzenurin besonders beißend ist.
Ja.
Und das wirklich sehr, sehr penetrant ist. Ein Kumpel von mir, der damals mit mir im Verein gespielt hat, 12 Jahre im Fußball gezockt, der hatte eine Katze und dem hat seine Hauskatze des Öfteren in die Sporttasche gepinkelt. Und wenn er die dann mitgenommen hat, dann hat sie in der Kabine immer furchtbar gestunken.
Ja.
Und der hat gesagt, ah, Katzenpisse, was ein Jammer. Das war nicht seine Aussage.
Was ein Jammer. Ach, Katzenpiss in meiner Sporttasche.
Oh Mann ey, was, herrje.
Ach, Sapperlot.
Das ist jetzt aber wirklich, da werde ich fuchsteufelswild.
Es ist ein Ärgernis.
Oh Mann. Ärgernis. Das, ne.
So. Nein, es kann leider nicht so gewesen sein. Ich habe wirklich jedes Szenario durchgespielt. Das Ding ist, diese Scheiße war ganz offensichtlich frisch. Sie hat so krass gestunken, dass ich sie ja wirklich die ganze Zeit wahrgenommen habe. Auch abends im Bett, dass ich nicht pennen konnte, weil es so gestunken hat. Also ich habe keine Erklärung dafür, wie diese Katze in meiner Wohnung gelangt ist. Es muss wirklich in einem Moment gewesen sein, dass sie rein und wieder rausgehuscht ist. Ich kann es nicht erklären. Und es ist aber so passiert und ich muss es so akzeptieren und so annehmen. Und wenn ich die Katze das nächste Mal sehen werde, werde ich mit ihr reden. Und ich werde ein ernstes Vater-Tochter-Sohn-Gespräch führen. Und diese Katze wird wahrscheinlich einen ordentlichen Fick geben und mich so angucken und sich so an mir schmiegen.
Ja, ich hab in dein Zimmer geschissen.
Du bist dann wahrscheinlich so stolz drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Guck mal, was ich dir bereitet hab. Nachtisch.
Ja. Das war auf jeden Fall meine Geschichte und ich habe wie ein Arsch, Alter, bin ich durch meine Wohnung gekrochen, weil ich halt dachte, diese Katze wäre noch in meiner Wohnung. Das war meine einzige Erklärung, dass sie reingehuscht ist, aber natürlich nicht wieder raus und habe unter allen meinen Möbeln mit einer Taschenlampe nachguckt, ob sie noch in der Wohnung ist. Sie ist nicht mehr in meiner Wohnung.
Denkst
vielleicht
du?
Kann sie Türen öffnen, vielleicht hat sie einen Schlüssel, wer hat den Zweitschlüssel? Ich weiß halt, dass meine Nachbarn Katzen besitzen und dass diese Katze halt aus meiner Nachbarschaft kommt, aber naja.
Hast du irgendeine Art der Katzenabwehr? Eine Möglichkeit? Kannst du deine Alexa, in diesem Moment gehen alle Alexas in ganz Deutschland an, hast du eine Möglichkeit, deine Alexa so zu trainieren, dass sie vielleicht ein Katzenabwehrgeräusch spielt, sobald die Katze eine Lichtschranke durchkreuzt?
Fun Fact, jetzt machen wir so einen Inception-Moment, weil die Leute haben ja diese Boxen auch zu Hause und wir lassen jetzt die Lösung des Problems bei den Leuten spielen, ohne dass wir sie kennen. Alexa, wie verteidige ich mein Haus gegen Katzen? Und jetzt kommt gleich eine Antwort, die könnt ihr euch jetzt erstmal anhören.
Am besten schickt ihr uns die Antwort.
Ja, genau.
Also wer jetzt eine Alexa zu Hause stehen hat und es wird etwas abgespielt,
ja,
schickt uns das,
ja,
auf @niklasunddavid bei Instagram.
Das wäre super. Genau, vielen lieben Dank. Wir können das dann teilen und dann können auch andere Leute ihre Schlösser, Einrichtungen, Westflügel gegen diese Tiere verteidigen. Ja, das war die Geschichte. Wie gesagt, ist ein bisschen unbefriedigend, weil ich halt nicht sagen kann, was, wie und wie ich in Zukunft damit umgehen werde. Aber vielleicht kann ich natürlich auch, weil ihr wisst ja und ihr seid ja auch Katzenliebhaber, Liebhaberin auch, dass ich natürlich mit Liebe versuchen werde, das Problem zu lösen und mit einem guten Gespräch. Also wie ein Vater-Sohn-Tochter-Gespräch werde ich mich mit der Katze an den Tisch hocken, miauen, knien, sitzen, was man mit einer Katze macht. Sie auf dem Tisch, ich vor dem Tisch, wie es sich anscheinend gehört.
Ich würde dir empfehlen, ich kann dir das auch ausleihen, wenn du es nicht hast, wenn die Katze wieder bei dir ist und sie ja offensichtlich so zutraulich sei und nicht von der Stelle weicht, dann kann man sich der Katze ja wahrscheinlich auch ungefährlich nähern.
Und mein sie dann Tipp, niederschlagen, richtig?
Wenn sie nicht direkt. Erstmal brauchst du Beweismaterial und eine Person, die du anzeigen kannst, weil wir sind immer noch in Deutschland,
ja,
und ein Haustier ist rechtlich gesehen ein Gegenstand, was schwierig ist. Da habe ich bei den Homegirls im Podcast gehört, dass, fuck, irgendwo im Norden wurde jetzt ein Gewässer zu einer juristischen Person umbenannt, um gegen Umweltverschmutzung besser vorgehen zu können. Ja, das ist ziemlich wild. Das ist also...
Aber
keiner
gut,
hat es verstanden.
Sehr gut, ja.
Vielleicht hat jemand gehört und sagt so, ja, Mann, das ist eine gute Sache. Und in dem gleichen Zuge wurde auch noch gesagt, dass auch Haustiere und Tiere generell als Gegenstände quasi gesehen werden. Was ein bisschen schwierig ist, weil sie sind ja auch Leben.
Ja, ja, und weil Gegenstände auch ganz selten in die Wohnung scheißen, ist auch einfach.
Aber du kannst halt einen Gegenstand recht schwierig anzeigen und auch eine Katze, aber den Besitzer. Und ich weiß nicht, ob man den jetzt auch anzeigen oder sie anzeigen müsste, aber du willst natürlich vielleicht auch ein klärendes Gespräch mit der Hälterin führen. Deswegen mein Tipp, näher dich dieser Katze und chip sie. Jetzt nicht direkt, muss sie ja nicht irgendwie so zäpfchenartig.
Moment, sie soll sich impfen? Die Katze soll sich impfen? Was denn, AstraZeneca oder was? Dann können wir doch alles mitnehmen.
Irgendwas von dem Gates-Typen.
Okay.
Häng dir einfach ans Halsband so einen kleinen AirTag.
Und dann?
Dann kannst du tracken, wohin die Katze als nächstes geht, folgst ihr, kannst wahrscheinlich dann über einen gewissen Zeitraum eine Rhythmik analysieren und herausfinden, wo die Katze Futter bekommt, und dort, wo sie Futter bekommt und sich zur nächtlichen Nachtruhe hinlegt, wird sie wahrscheinlich auch hausen und den Herrchen gehorchen.
Und dann, das wäre wiederum, um diesen Netflix-Film fortzuführen.
Dann haust du den aufs Maul.
Pass auf, um die Geschichte noch viel unglaublicher zu machen, und daraus resultiert, ich chippe diese Katze, verfolge die Katze, und während dieses Prozesses, wo ich einfach nur eigentlich ich bin ein ganz normaler Typ, ich wollte eigentlich nur wissen, wann sie in meine Wohnung scheißt, fällt mir auf, dass die Katze immer dieselbe Route geht und macht dann, fang dann an, so eine Arbeit darüber zu schreiben. Und es wird so eine crazy Doktorarbeit über das Verhalten von Katzen. Und dann kriege ich in 3 Jahren so einen Nobelpreis dafür. Und dann wird eine Netflix-Doku über mich gemacht, wo es dann heißt, Niklas, Don't shit with cats heißt diese Doku.
Sehr gut.
Weil die unglaubliche Geschichte von Niklas van Lipzig.
Inhaltlich würde ich auch noch sagen, dass die Katze dir aufgrund dessen, dass sie gechippt ist, kann sie quasi verschiedene Routen abgehen. Du erkennst ein Muster, malst dann das Muster quasi auf die Straße, erkennst, es sind Morsezeichen auf einmal und du gibst die Morsecodes ein, übersetzt sie wiederum in deine verständliche Sprache und realisierst auf einmal, dass die Katze eine verstorbene Person ist, die aus dem Jenseits wiedergekommen ist, um in Tieresform Kontakt zu den Menschen aufzunehmen, um zu sagen, yo, ich hab dir gerade ins Schlafzimmer gekackt, du Hurensohn.
Das wäre, und das ist der Clou,
und das ist Ende von 10 Stunden Netflix.
Ja, genau, und damit endet's. So, und alle so, das ist unglaublich. Das ist tatsächlich krass.
Verrückt. Da muss ich ein Abo abschließen.
Irre. Ja, okay, alles klar. Ja, das ist auf jeden Fall meine Geschichte. Also das habe ich, während ich diese Geschichte erlebt habe, habe ich mir gedacht, diese Geschichte, dass die mir passiert, ist eigentlich absurd, weil ich werde sie natürlich im Podcast erzählen und man könnte mir einfach vorwerfen, so, das ist, glaube ich, nicht. Das ist too good to be true, so.
Hast du die Kacke fotografiert?
Nee. Und das ärgert mich tatsächlich, weil das, ich stand
bei Beweismaterial.
Ich weiß, aber.
Die war jetzt eh schon ein paar Tage.
Pass auf, wenn ich diese Scheiße fotografiert hätte, mit dieser komischen bräunlichen Lache daneben, hätte ich safe den nächsten Strike bei Instagram bekommen.
Ja, weiß ich nicht, ob Instagram da so den Kindercode ausfindig machen kann.
Und dann musst du mit Instagram wieder diskutieren und sagen so, das ist was total Natürliches, wir leben hier mal 2022. Da kann man ja mal ein bisschen Scheiße fotografieren. Sie scheißen ja alle, auch sie von Instagram, ne? Jeder scheißt mal zwischendurch.
Da bin ich über eine Schlagzeile gerutscht, auf der Suche nach dem teuersten Pferd der Welt. Also, das ist jetzt ein Haken, den ich hier schlage, so wie Katzen Haken schlagen,
ja.
Mit dem Versuch, Morsecodes in Straßen zu zeichnen. Ich habe bei dieser Pferdestory war ich auf einer Internetseite und manchmal werden auf der Internetseite links und rechts Bannerwerbungen angezeigt, die wirklich überhaupt nichts mit irgendwas zu tun haben, wo ich mir auch manchmal denke, warum wird das angezeigt? Also manchmal ist es ja vielleicht noch ein bisschen realistisch und in dem Kosmos, zum Beispiel, ja, du bist auf der Pornoseite deines Vertrauens und dann wird dann irgendwie Penis Enlargement Pills werden dann angezeigt. Ich meine, das ist dann in dem Kosmos. Oder wenn du irgendwo auf einer Internetseite bist und warst vorher bei Amazon und hast nach Bohrmaschinen geguckt, dann wird dir auch mit Cookies eben die Bohrmaschine XY auf der nächsten Website angezeigt. Und dann hat es irgendwie auch einen Sinn, dass du in diesen Strudel reingerätst. Also aus marketingtechnischer Sicht. Aber auf der Suche nach diesen Details über das teuerste Pferd der Welt wurde mir links und rechts auf der Internetseite Bannerwerbung angezeigt, die ich wirklich nicht verstehen konnte. Und das bringt mich wiederum zu der Katzenstory so ein bisschen, nachdem du gesagt hast, es ist komplett was Natürliches zu koten und urinieren. Da war einfach nur so ein One-Liner von wegen, wissen Sie, was die römische Dusche ist? Und ich so, nee, tatsächlich weiß ich das nicht.
Und das drauf.
Und hab mir gedacht, so, es gibt ja auch so ein, es gibt türkische Bäder.
Ja.
Und es gibt anscheinend auch römische Duschen. Weißt du, was eine römische Dusche ist?
Also ich könnte jetzt tatsächlich mich in einem Klugschiss suhlen, den wir mal hier im Podcast hatten. Und zwar weiß ich, dass im alten Rom tatsächlich das Geschäft verrichtet wurde in ganz großen, sehr pompösen Sälen. Dass die Reichen in sehr großen, pompösen Sälen in einem großen Kreis geschissen haben. Also da waren einmal ganz viele so Toiletten nebeneinander und da wurde geschissen. Ich weiß aber jetzt nicht, weil wir gerade über Kot reden und du über Röm gesprochen haben, habe ich gedacht, das könnte ja ein Indiz sein auf den Klugschiss, den wir schon mal hatten. Und es heißt ja auch Klugschiss.
Ja, aber strick dir jetzt mal ein bisschen weiter.
Okay, da hat man vielleicht in der Dusche, römische Dusche heißt es, da hat man in der römischen Dusche vielleicht auch sein Geschäft errichtet. Man hat nicht nur da geduscht, sondern man hat ins Loch, wo auch das Wasser dann reingesühlt sich hat, da hat man auch sein Geschäft verrichtet. Das ist eine All-in-One-Lösung.
Also keine Trenntoilette wie beim Camping, sondern Hole-in-One.
Hole-in-One. Ja, the glory hole of shitting.
Okay, es ist, glory hole ist passt zum Bezug. Glory hole ist ja etwas aus dem pornografischen, sexuellen Bereich.
Ja.
Und die römische Dusche, und wie gesagt, das hat mich absolut fasziniert, warum mir das auf der Suche nach dem teuersten Pferd der Welt links und rechts auf der Internetseite angezeigt wurde. Die römische Dusche ist das Baden in Erbrochenem, um den Sexualakt mit mehr Lust zu steigern.
Nein.
Oder Kot.
Warte.
Kennst du Golden Shower?
Ja, ja.
Mal 10. Auf Crack.
Warte, warte, stopp.
Ja,
Golden
nein, doch,
Shower
wirklich.
Ist die Sexualpraktik, wenn man sich anpinkeln lässt und da eine sexuelle Befriedigung bei empfindet oder sexuelle Erregung. Und die römische Dusche ist, dass man in erbrochenem...
Und Kot. Also es ist kein Mix, also es ist entweder oder. Wir müssen das abkürzen, sonst steigen die Leute hier raus.
Nee. Ich glaube, die Leute steigen jetzt gerade heftig ein.
In die Badewanne der Schitteria.
Und wie wird das praktiziert?
Das weiß ich nicht. Das
ist es ist in so einer... Warte, also ja, ich habe Fragen. Also, der Kot und das Erbrochene muss ja von wem geliefert werden?
Ja.
Kot, würde ich jetzt sagen, ist natürlich, können die aus irgendeinem Loch sich ziehen, wo halt die Leute reinscheißen. Zum Beispiel in diesem römischen, ne, in dieser großen Toilette, wo dann wahrscheinlich ein großes Loch ist, weil das halt früher tatsächlich so Gruppen, also es war eine große Toilette halt für viele Leute oder es gab dann ein Loch, wo alle reingeschissen
haben. Also du stellst dir jetzt quasi so ein Dixie auf einem Festival vor.
Richtig, das war früher nur ein bisschen, also mit weniger Plastik früher. Und da, wo kommt denn das Erbrochene her? Und das muss ja unfassbar viel sein.
Ja, so, das kann man natürlich mit Wasser verdüngen oder es muss ja natürlich jetzt keine Badewanne voll sein. Das gegenseitige darin suhlen ist auch schon für manche so luststeigernd, dass es ja von großem Interesse ist. Und das
ist ja Two Girls, One Cup, nur in der edlen römischen Version.
Genau.
Dann ist Two Girls, One Cup gar nicht so eine stumpfe Scheiße, wie ich dachte, sondern
so ein Prinzip italienischer Kultfilm? Was?
Jetzt macht's Sinn. Und dann guckt man sich demnächst das ganz anders an und fällt nicht mehr rückwärts vom Stuhl und kotzt selber, sondern sagt so, das ist übrigens interessant.
Das wird irgendwann in der Schule in einem Unterricht gezeigt, kriegt dann bei Arte einen gelben Untertitel und dann sagt man, okay, ich schreib mit.
Die römische Dusche wurde auch im Jahr 2010 nochmal aufgelebt von zwei Akteurinnen, die sich hier gerne mit Geschichte befassen. Die waren einfach sehr interessiert. Würde ich jetzt aber einfach mal behaupten, dass das ja die römische Dusche vermutlich eine Sexualpraktik sein muss, die aber nur der gehobeneren Gesellschaft zugänglich war. Weil dieses Baden in Scheiße und Kotze muss ja, wie gesagt, also das muss ja für eine Person fast hergerichtet werden.
Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, in welchem Ausmaß dass man das vorher irgendwie anrichten muss. Wie ein Wassertopf, bevor man Nudeln macht, musst du erstmal kochen. Ich glaube, dass es einfach nur das darin suhlen ist.
Also wenn jetzt jemand sich den anderen einfach auf offener Straße ankotzt, ist auch so römische Dusche.
Ja. Ja.
Ja, ganz nur dass die andere Person es halt nicht gut findet, aber sonst ist alles gleich.
Ich habe auch noch eine andere Geschichte im sexy Kontext. Also ich möchte den ZuhörerInnen da draußen jetzt nicht allzu viel aufzwängen und das war eine Sache, die mir jetzt spontan eingefallen ist. Ich habe es vorher witzigerweise aufgeschrieben, vor ein paar Tagen noch, weil ich mir gedacht habe, na das ist doch mal interessant. Gleichzeitig dachte ich mir auch so, nee, wenn wir das ansprechen, dann sind die Leute so, oh Leute, nö, ich musste da ausmachen. Das ist gleichzustellen mit der Nosferatu-Spinne.
Aber es ist ein fantastischer Titel für die Folge, die römische Dusche. Es ist einfach, man will wissen, was es ist und ich bin froh, dass du es erzählst. Das finde ich interessant, mich ekelt das nicht.
Dann lasse ich alle meine Storys hinten überfallen.
Lass uns weiter über Kacke und Scheiße und Kotzen reden.
Also ich habe noch eine andere Story, die beinhaltet jetzt nicht Kacken, Scheißen, Kotzen.
Schade.
Aber es ist eine Story über Tinder. Wurde mir zugetragen.
Ja, okay.
Geil.
Let's go, Dating-Plattform. Nice.
Also, pass auf. Welche Personen das waren, völlig egal. Und zwar eine junge Frau hat getindert. Und sie hat mir das auch erzählt. Eine junge Frau hat getindert und hat über einen Zeitraum von, weiß nicht, so ungefähr 2 Monaten immer wieder mit verschiedenen Leuten gesprochen. Hat sich ein bisschen geniert, dass sie das überhaupt macht, weil es ihr neu war. Wobei, sie hat sich jetzt nicht geniert. Aber war anfangs vielleicht etwas zögerlich, das Ganze publik zu machen, vor allem mit den eigenen Eltern. Ja. Nachdem sie dann aber festgestellt hat, dass die eigene Mutter großes Interesse auch am Tindern hat, war das ein schönes Teambuilding,
Bonding,
sag ich mal.
Bonding
mit Mutter, Tochter, dass die quasi gemerkt haben, das ist ganz interessant und man kennt's. Wenn irgendeine Freundin von euch auf der Couch tindert, dann guckt man da gerne mal über die Schulter und guckt mal, was da so im großen Meer schwimmt, welche Fische sich in der römischen Dusche suhlen und dann hat man einfach, das ist interessant. Und wo man sich denkt, den hätte ich nach links geswiped oder die hätte ich nach rechts geswiped. Also ne, je nachdem, was bedeutet. Mutter und Tochter haben also festgestellt, dass sie ein großes Interesse am gemeinsamen Tinder entwickelt haben und so wollte die Tochter eigentlich jemanden kennenlernen und Die Mutter hat aber für sie getindert.
Ich muss doch mal ganz kurz, vielleicht habe ich gerade schon wieder schlecht zugehört. Wo kommt diese Geschichte her? Wo hast du sie gehört?
Die wurde mir zugetragen.
Ah, okay, die wurde zugetragen. Okay.
Also ja. Kenne ich tatsächlich persönlich. Okay. Diese Frau, die mir das erzählt hat. Und fand ich einfach interessant und irgendwie ein bisschen odd, würde man auf Englisch sagen, aber nicht verkehrt. Also not judgmental. Die Tochter hat also angefangen zu tindern, die Mutter hat großes Interesse dafür gefunden und hat auch gesagt, so darf ich auch mal irgendwie ein bisschen tindern? Mhm. Und hat ihn wieder links und rechts geswiped und wollte vielleicht unterbewusst den perfekten Mann für ihre Tochter finden, warum auch immer. Und jeden Morgen, wenn die Tochter quasi dann runterkam, weil sie zur Schule musste oder wo auch immer hin, hat die Mutter immer gefragt, du, ist da irgendwie, sind ein paar Matches jetzt reingekommen? Weil darf ich mal gucken, hat er zurückgeschrieben? Darf ich mal sehen, was hat er geschrieben? Und war wirklich sehr, sehr interessiert an der ganzen Materie, was ich wahnsinnig caring und sehr interessant finde, weil die Thematik des Tinderns und der digitalen Medien ist vielleicht für die ältere Generation schwer zu verstehen, sage ich jetzt mal per se. Trotzdem war das Interesse aber genauso groß, quasi den vermeintlich zukünftigen Freund für die eigene Tochter zu finden. Und, das war auch sehr interessant, die Mutter dieser jungen Frau hat irgendwann ein Schema entwickelt, dass die Tochter mitbekommen hat, von wegen so, weil die Tochter dann gefragt hat, du Mama, irgendwie, ich weiß nicht, guck so, worauf guckst denn du, auf welche Kriterien achtest du bei den Männern? Und dann hat die Mutter ganz ehrlich gesagt, naja, also natürlich müssen die gut aussehen und so und ein Charakter muss stimmen, aber der soll natürlich auch irgendwas können, wie zum Beispiel, es wäre halt schon toll, wenn der Kardiologe wäre. überhaupt nicht low gepokert, sondern es wäre schon schön, wenn der Kardiologe wäre, weil die Mutter auch gesagt hat, ich habe was am Herzen, so, das wäre halt toll, wenn irgendwas mit mir wäre, dass der Typ halt einspringen kann und dann auch mich retten kann. Sehr was gut. Ich auch eine sehr eigennützige, aber sehr süße Anekdote finde, dass eben das Interesse nicht nur bei der Tochter ist, sondern bei beiden, dass die Mutter sich auch nachhaltig für den zukünftigen vielleicht interessieren könnte. Ob das jetzt ein Kardiologe ist oder ein Arzt für Lungen oder ein Arzt für, weiß nicht, Hausarzt, Hautarzt oder was auch immer, war halt dementsprechend interessant. Die Mutter hat dann irgendwann das Handy von der Tochter genommen, also wissentlich, weil die Tochter gesagt hat, ja, du kannst auch mal mit ein paar Leuten schreiben. Und die Mutter hat dann irgendwann mal mit den Leuten angefangen zu texten. Und die Frau, also diese Freundin von mir, hat mir erzählt, was die Mutter geschrieben hat. Und hat erst so ein paar Entweder-Oder-Fragen gestellt, so irgendwie, weiß nicht, Berge oder Meer, so diese klassischen Dating-Sachen, Berge oder Meer, Laufen oder Fahrradfahren, dies oder das. Und dann schrieb sie, die Mutter zu dem Date hat geschrieben, mit oder ohne.
Ach du heiliges Blech.
Und da habe ich mir gedacht, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht.
Dann ticken also die Eltern doch genauso wie alle anderen.
Und das fand ich irgendwie interessant, dass die Mutter für die eigene Tochter das Date gefragt hat. Vor allem das Date weiß nichts davon. Das Date weiß nicht, dass die Mutter der Frau, der Tochter, da gerade am Ende ist und fragt, mit oder ohne. Der Typ hat fairerweise korrekt gehandelt und hat gesagt, ey, Verhütung ist absolut wichtig, tendenziell immer mit. Wenn man sich dann vielleicht irgendwann mal besser kennenlernt und auch zusammen ist über Jahre hinweg und dann sagt,
aber so, wenn du Bock hast, ohne ist natürlich schon geiler, fühlt sich einfach besser an, ist nichts drum, cool.
Das hat er nicht gesagt zum Glück, sondern er hat sehr souverän
doch,
geantwortet.
Doch, das habe ich geantwortet. Also ich kann mich erinnern, dass ich genau das.
Ah ja, okay. Long story short, die sind zusammengekommen. Der Typ, der von der Mutter gefragt wurde, ob mit oder ohne, ist dann mit der Tochter zusammengekommen.
Shut up.
Die sind jetzt ein glückliches Paar, alles cute. Und die besagte Freundin hat, wie gesagt, dann mir erzählt, dass die Mutter während des Datings den Typen geschrieben hat, ob mit oder ohne.
Wurde dem Typen danach erzählt, was passiert
Niemals.
Ist?
Niemals. Der Typ weiß das nicht.
Oh, fuck.
Das sollte er, glaube ich, auch nicht wissen. Wie würdest du reagieren, wenn du aus einer Dating-Situation aus einer Tinder-Dating-Situation mit einer Frau zusammenkommst und dann realisierst, dass du mit dem Vater geschrieben hast?
Also, ja, du, ja. Irgendwie wäre es ein bisschen funny, wenn jetzt dieses ganze Gespräch die ganze Zeit mit dem Vater gewesen wäre, wäre schon derbe strange und irgendwie.
Aber es sind ja prekäre Fragen creepy. Auch gewesen. Also
und es ist, vor allem. Ja, das ist sehr creepy. Meine Frage eher, ich kann mich erinnern, dass du letztens hier mal was über ein Wandtattoo in irgendeinem Wohnmobil erzählt hast und diese Personen das gehört haben und geschrieben haben. Ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass diese Person irgendwie davon Wind bekommt? Hier durch diesen Podcast?
Vielleicht.
Ja, mein Gott. Oder aber ihr seid doch jetzt ein glückliches Paar, oder?
Es ist alles gepixelt von der Redaktion.
Ja, alles, das stimmt.
Also es könnte ja jeder gewesen sein.
Diese Geschichte hat sich übrigens nicht in Deutschland zugetragen.
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist unter Katzen geregelt worden.
Das ist wirklich. Es waren Tiere unter diesen, die das geschrieben haben.
Ich war einfach wirklich verblüfft, dass da erst das Interesse da ist und das fand ich cute und schön, dass man das so miteinander teilen kann. Gleichzeitig fand ich es dann aber auch super strange, dass die Mom mit dem Typen geschrieben hat und dann noch wirklich diese Mangeriekirsche auf Sahnehäubchen gelegt hat, indem sie für die Tochter den Typen gefragt hat, ob er mit oder ohne Kondom bimsen will.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ist eine klassische Mutter-Tochter-Collab. Ja.
So eine Tag-Team-Action.
Ja.
Und danach ab in die römische Dusche.
juicy. Mm. Juicy. Ja.
Super.
Schön.
Wir blicken auf die Uhr und stellen fest, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ach,
im weiteren Verlauf des Tages ist es dann irgendwann 17 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch einen Wecker stellen würdet, denn mit weiser Voraussicht, dass die letzten Tickets der letzten Tour sehr, sehr schnell ausverkauft waren und der Aufschrei groß war in einigen Städten, bitten wir euch, so fair zu sein. Stellt euch einfach selber einen Wecker, seid pünktlich an den Laptops, an den Handys und schlagt zu, wenn ihr die Möglichkeit habt. Macht's wie Klitschko. Mit einem Uppercut.
Ja, für die Leute, die die Folge nicht am Montag hören, guckt umso schneller rein, weil ihr habt den Drop eventuell schon verpasst. In diesem Sinne freuen wir uns jetzt schon zu sehen, wer alles zu unserer Tour kommen wird. Es war letztes Mal alles wunderschön, euch endlich mal in Persona zu sehen, zu treffen, mit euch kurz zu quatschen. Das ist ganz, ganz toll. Und in diesem Sinne, wie immer, abonniert bitte den Podcast-Account, auf dem ihr gerade hört. Völlig egal, ob das Spotify ist, Apple, Podimo oder was auch immer. Lasst ein paar Sterne da und damit ist alles gesagt und es bleibt nur noch ein goldenes Wort in die Runde zu werfen und das ist Wirsing.